ARD.
Es ist so krass. Es ist einfach, es ist Klimaschutz krass, ist so out gerade gefühlt wieder.
Wir glauben in der Klimabewegung, es wird vor allem eine Herbst der Klimazerstörung, weil Katharina Reiche mit Gaskraftwerken bewaffnet durch das Land ziehen möchte, um unsere Lebensgrundlagen weiter kaputt zu machen.
Man kann auch ruhig mal würdigen und sollte auch würdigen, dass Friedrich Merz Minderheitenschutz betreibt.
Die meinst die Reichen?
Ja. Ja. Wir sind hier.
Die haben es auch nicht leicht in Deutschland. Es ist super schwer mittlerweile. Das Reichen-Bashing ist krass.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran.
Das hat Friedrich Merz im Mai gesagt, kurz nachdem sich die Koalition gebildet hat. Und nun ist er fast vorbei, der Sommer. Ich hoffe, ihr spürt es alle, wie es vorangeht und sich zum Besseren verändert. Außer natürlich, ihr bezieht Bürgergeld, dann habt ihr gar nichts zu fühlen, dann könnt ihr euch Gefühle gar nicht leisten. Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und neben mir sitzt heute diese Frau.
Es ist gut, wenn du dir Mühe gibst, im Privaten was zu machen, aber die großen Probleme liegen sozusagen im Systemischen.
Wo besiegt man oder bekämpft man den Rechtspopulismus erfolgreich, dann hat das ganz viel zu tun damit, dass zum Beispiel der Bus pünktlich kommt.
Ich finde, man stimmt nicht mit Rechtsradikalen ab, weiterhin nicht. Und das kann man auch nicht schönreden oder relativieren.
Wir müssen uns im Zweifel gar nicht einigen, was jetzt der Beste aller Proteste ist. Ich glaube, solange wir uns einigen, dass es Protest braucht.
Wer mir auf Instagram oder so folgt, sieht, dass ich praktisch nie so ganz persönliche Fotos von irgendwelchen Freunden auf Instagram teile oder so, weil ich mir ganz real Sorgen mache, dass die irgendwas abbekommen.
Der Stiefbruder der Naivität ist ja der Zynismus, also dass dann Leute übergehen und in dieses zynische Lager abwandern und verwechseln dann auch Zynismus mit Weisheit.
Ihr habt sie wahrscheinlich schon an der Stimme erkannt und an der Weisheit ohne Zynismus. Luisa Neubauer ist heute da. Hi.
Ja, hi, hallo. Ich bin noch völlig geflasht von diesem Medley.
Wir wollen ja grundsätzlich Dinge aus dem Kontext reißen, ja, damit sie neue Bedeutung bekommen.
Ehrlich.
Das ist gut. Bist du wirklich frei von Zynismus? Wenn ja, wie machst du das?
Jetzt muss ich mal kurz. Ich finde, Zynismus ist so langweilig. Also das hat natürlich auch etwas mit meiner extremen Weisheit zu tun und meiner Weitsicht auf die Welt. Nein, Zynismus ist eine unrealistische Haltung. Das weiß man einfach wissenschaftlich gesehen, sind Zyniker selten Menschen, die Recht haben, weil du ja nur das Schlechteste in der Welt sehen möchtest. Und die Welt hat ja aber auch viel anderes zu bieten. Das heißt, ich finde es erstmal langweilig, faktisch falsch zu liegen. Deswegen ist Zynismus einfach kein gutes Angebot. Und ich glaube, das zynische Leben ist tendenziell kein interessantes Leben. Und im Protest würde ich sagen, ja, macht das auch nicht so richtig viel Sinn. Deswegen probiere ich mich dem ganz gut zu entziehen und ich glaube, das geht auch eigentlich. Ich kann es empfehlen. So. Ich weiß nicht, kommt da jetzt noch,
wenn
wir noch in die Praxistipps reingehen?
Ja, genau, wir machen ja Lebensempfehlungen für ein zynismusfreies Leben. Die Frage ist ja auch immer, ob man irgendwo gegen oder irgendwo für kämpft. Da kommen wir aber, glaube ich, gleich vielleicht noch drauf. Ich möchte mit was sehr Schönem anfangen, einer großen Aufgabe für dich.
Cool.
Sag doch mal was Nettes über...
Sag doch mal was Nettes über Friedrich Merz.
Schöne Haare.
Ja? Ich glaube, dass es in diesem Podcast schon mal um die Haare von Friedrich Merz ging. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, weshalb ich auch nicht sage, wer über die Haare gesprochen hat, für den Fall, dass das nicht im Podcast war, sondern vorher oder nachher. Das scheint ein Thema zu sein.
Ja?
Ja. Ich habe überhaupt kein Verhältnis zu Friedrich
Nicht?
Merz Haaren.
Nee. Ach so, ich dachte kein Verhältnis zu Friedrich Merz. Ich dachte, das ist erstmal ein guter Anfang.
Ja. Du hast ein Verhältnis zu Friedrich Merz. Ich möchte eine These in den Raum stellen. Du bist schuld am Bundeskanzler Friedrich Merz.
Das ist eine große These, das musst du jetzt erklären.
Ich wollte das so stehen. Na gut, also es gibt doch Leute, die sagen, ich glaube sogar viele Leute, die sagen, Obama ist schuld an Donald Trump als Präsident, ne, weil er sich doch mal so über ihn lustig gemacht hat, als Trump irgendwie dieses Geburtsurkunden-Ding hatte und dann hat er sich so über den lustig gemacht und ganz viele Leute sagen, da hat er den so getriggert, dass er irgendwie Präsident werden wollte. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie du im Juni 2020 bei Markus Lanz saßt, aber wenn nicht, ist nicht schlimm, wir haben es da.
Oh Gott.
Aber ein Jahr vor der Bundestagswahl, in einer Zeit, wo so viele große Sachfragen, Inhaltsfragen im Raum stehen und Sie bei einem Respekt mandatspolitisch gesprochen überhaupt nicht sind, finde ich so diese Farbenspielerei politisch fast unachtsam, weil die
Themen so groß sind. Haben Sie eben gerade gesagt, Sie, die Sie mandatsmäßig gar nichts sind?
Ja, das ist de facto ja, wo wir gerade sind.
Absolute Tatsachenbehauptung.
Also ich habe da Fakten in den Raum gestellt, die wahr sind. Truth to power nennt man das ja im Aktivismus. Ja. Und deine These ist jetzt, damit habe ich Friedrich Merz so getriggert, dass er dann entschieden hat, Edgy Badge, der zeigt es und wird Kanzler.
Genau, genau. Stark. Das wirklich Schöne ist, dass er irgendwie schon 18 Jahre vorher zum ersten Mal Kanzler werden wollte. Aber ich habe gedacht, ich nehme mir ein Beispiel an Friedrich Merz und lass mich durch sowas Nerviges wie die Realität da nicht von abhalten.
Nö, das wäre ja blöd. Also ich glaube, wo du natürlich recht hast, ist, dass sehr, sehr viele Entwicklungen und Zustände unserer Welt definitiv auf gekränkte Männer zurückzuführen sind. Mhm. Auch das Tatsachenbehauptung. Und ob das bei Friedrich Merz, also ich würde sagen, bei allem Respekt, ich bin sehr, sehr wichtig und ich mache wichtige Arbeit, aber so wichtig bin ich nicht. Ich glaube, da kommen noch einige andere Sachen dazu. Und irgendwie finde ich, also auf so einer Coaching den Berg besteigen, Mentalität ist natürlich komplett beeindruckend, dass der da eine Wahl nach der anderen verloren hat, sich ewig lang hat von Merkel irgendwas vorzeigen lassen, um dann jedes Mal wieder aufzustehen und zu sagen, ich mache das jetzt nochmal. Also wenn es mit der Politik nichts wird, ich glaube, der könnte so Personality Coaching machen. Da gibt es, glaube ich, viele Männer, die da von ihm lernen wollen.
Ja, das wäre schön. Ich finde aber, du solltest da dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das könnte, ich kann, du musst auch mal Verantwortung übernehmen.
Du musst ja auch Verantwortung über den Kanzel übernehmen.
Ja.
Also ich würde sagen, wenn ich eine Verantwortung übernehmen möchte, dann würde ich mich beteiligen an der Arbeit, an dem schlechten Wahlergebnis der CDU. Das war ja auch ein Gemeinschaftswerk. Die 28%, die wir anscheinend gesellschaftlich jetzt verdrängt haben, aber das ist ja eine totale Blamage nach so einem CDU-only und wir ziehen ja jetzt durch Wahlkampf und das halbe Land gefühlt auf der Straße stand und gesagt hat, Leute, aber also wenn ihr jetzt mit den Rechtsradikalen sonst was abzieht, dann haben wir da gar keinen Bock drauf. Mhm. Und Merkel, die sich äußert und Michel Friedmann, der aus der Partei austritt und ein ganzes Land, was sich fragt, wie schützen wir eigentlich die Konservativen davor, ins Rechtsradikale abzuwandern. Da würde ich sagen, haben sich viele Menschen und ich auch sehr eingesetzt und genau, dann steht man halt jetzt da.
Aber da würde ich jetzt ehrlich sagen, da finde ich, gehen die kompletten Credits einfach an Friedrich Merz.
Das stimmt.
Er hätte ja einfach nur schweigen müssen. Also er hätte von in dem Moment, in dem klar war, es gibt vorgezogene Neuwahlen, bis zum Februar, der hätte einfach sich nicht rühren müssen und das Wahlergebnis wäre sehr viel höher gewesen für die CDU. Ja. Also dass er das so niedrig gekriegt hat, da finde ich, da muss man ihm auch
das
mal...
Das stimmt auch, stimmt. Da will ich ihm Einsatz. Jetzt auch nicht irgendwas absprechen und da möchte ich mich jetzt auch nicht irgendwie ins Zentrum des Geschehens reindrängen. Ich lese gerade das Buch von Robin Alexander, der ist Journalist und Buchautor. Robin Alexander hat das ein bisschen rekonstruiert, diesen Wahlkampf und was in der CDU hinterher abging. Und anscheinend hat ja Robin Alexander wirklich einen Zoom-Link für alle CDU-Besprechungen, die da stattgefunden haben. So liest sich zumindest das Buch. Und das ist schon, also, alter Schwede, da muss man sich schon fragen, ui, so funktioniert das also bei euch im Laden.
Ja. Aber wir sind ja jetzt, ne, Sommer ist
stimmt.
Fast vorbei. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, an dem es voran und bergauf geht. Es wird in der Regierung gerade ein Herbst der Sozialreformen diskutiert. Und Friedrich Merz sagt so Sachen wie diese hier.
Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse.
Auch sein Parteikollege Carsten Linnemann sagt, man müsste mit voller Wucht an Sozialbetrug ran. Merz will natürlich das Sozial, das finde ich ganz schön, ne? Immer dieses Wording. Er möchte das natürlich, das Sozialsystem nicht abschaffen, er möchte es erhalten. Und um es erhalten zu können, muss man es aber reformieren, weil es zu teuer ist. Das ist gemessen an der Wirtschaftskraft gar nicht teurer ist als noch vor 10 Jahren, sind dann wieder diese nervigen Fakten, auf die muss man ja gar nicht unbedingt eingehen. Was ich ganz spannend finde, ist dieses Politik für die Mehrheit-Ding. Ne? Das war doch so ein Wahlkampf-Ding der CDU. Politik für die Mehrheit. Ich finde diese Argumentation sowieso schwierig, weil man ja logischerweise in der Demokratie nicht nur für die Mehrheit Politik macht. So funktioniert es ja eigentlich nicht. Aber was ich spannend finde, ist, dass sogar in der eigenen Logik funktioniert das, was sie machen, nicht. Weil es gibt zum Beispiel eine Mehrheit dafür, die möchte, dass reiche Menschen mehr Steuern zahlen.
Ja, natürlich. Also wenn die CDU diesen Mehrheitsanspruch verfolgen würde, dann würde sie ja radikal andere Politik machen. Weil sie ja also sehr, sehr wirklich maximal unbeliebte Entscheidungen gerade trifft, die, also ich glaube, wenn überhaupt eine Klientelpolitik sind. Ich finde es super lustig, dass Friedrich Merz so nonchalant von dem Leben über den Verhältnissen berichtet. Da glaube ich, kann er ja auch aus seinem Privatleben dann viel erzählen. Und im Vergleich sehr, sehr viele Menschen das schon überhaupt lange nicht mehr tun. Und dann, also ich glaube, wir haben das in der Klimafrage ja sehr, sehr probiert, so eine faktische Ebene in die Debatte einzuziehen. Ich habe das Gefühl, in den Debatten um Sozialreform, die sogenannten, und die Gelder und die Finanzen und wie das alles bezahlbar sein kann, da glaube ich, hatte das Gefühl, da gab es nie einen Anspruch, sich wirklich anzugucken, wo sind denn jetzt eigentlich die großen Kosten und was ist denn eigentlich teuer in diesem Land und was ist denn, was nimmt denn einen großen Teil vom Haushalt in Anspruch und was eigentlich nicht und wie kann man sowas erhalten? Da habe ich das Gefühl, führen wir eigentlich schon seit Jahren so eloquente und teilweise auch sehr wortgewaltige Märchendebatten auf der Suche nach der neuesten Randgruppe, die man dann irgendwie nochmal so ein bisschen ausnehmen kann, weil die ja scheinbar unser neues Problem ist. Und dabei wäre es vielleicht auch nett, ab und zu in die Debatte einzustreuen, dass die allermeisten Menschen, die sich an diesen Debatten beteiligen, deutlich näher daran sind, selbst zum Bürgergeldempfänger zu werden, als sagen wir Millionär zu werden. Also wenn wir uns angucken, wie so die Einkommensverteilung in Deutschland gerade steht.
Ich finde aber, man kann auch ruhig mal würdigen und sollte auch würdigen, dass Friedrich Merz Minderheitenschutz betreibt.
Die meinst die Reichen?
Ja.
Ja.
Also da,
den liegt er am Herzen.
Ja, wir sind hier.
Die haben es auch nicht leicht in Deutschland. Es ist super schwer mittlerweile. Das Reichenbashing ist krass.
Ja, total. Und ich finde, da sollte man ruhig auch mal. Ich hätte nicht gedacht, dass er diese Ader entdeckt bei sich. Weißt du?
Ja, das sind jetzt halt nur noch 3 Schritte weiter, bis er sich vielleicht auch überlegt, dass es vielleicht auch, keine Ahnung, arme Menschen Recht auf Leben in Würde haben.
Jetzt aber so mal im Ernst, was ich immer wieder verwunderlich finde, ist. Es funktioniert ja nicht. Also selbst wenn man alle moralischen Bedenken und alle rechtsstaatlichen Bedenken irgendwie über Bord wirft, dann funktioniert es ja trotzdem nicht. Also wenn du jetzt ganz viel beim Sozialsystem einsparst und sagst, die Sozialbetrüger, das sind sowieso nicht viele, ist totaler Quark. Ne? Aber wenn du da einsparst, was irgendwie einzusparen ist, dann hast du trotzdem keinen Haushalt saniert. Da ist einfach gar nicht so viel zu holen. Also was ist es dann? Es ist eine Beschäftigungstherapie, bis die Amtszeit vorbei ist. Das ist so mein Gefühl.
Ich glaube, es hat auch was viel mit so einer mit einer Bespielung vor dem Diskurs zu tun, der einem nicht gefährlich werden kann. Also solange wir damit beschäftigt sind, nachzurechnen, welcher Bürgergeldempfänger eigentlich für uns zum Haushaltsproblem wird, gucken wir halt nicht in unseren politischen Kapazitäten oder mit unserer Aufmerksamkeit darauf, wie gefährlich es ein Land ist, wenn es immer ungleicher wird und wenn sich immer mehr Reichtum bei sehr, sehr wenigen akkumuliert, die dann immer mehr Macht haben. Und ne, wir sehen dann in den USA, wozu das im allerschlimmsten Fall führen kann. Und es funktioniert ja auch. Wir führen dann ja, wir reden dann ja auch alle ununterbrochen darüber, wie gravierend ist es eigentlich, dass Menschen in diesem Land Bürgergeld bekommen, dass viele davon irgendwie Kinder und Jugendliche sind, spielt dann keine Rolle, dass viele von denen nicht arbeiten können, spielt keine Rolle, dass viele von denen Angehörige pflegen, spielt keine Rolle oder überhaupt nicht arbeiten dürfen, spielt keine Rolle. Aber wir sitzen dann alle und führen diese Debatte. Der Moment, wo wir uns hinsetzen und überlegen, okay, wie sieht denn eigentlich ein stabiler Haushalt aus und was wären effektive Gegenentwürfe, um sowas zu stabilisieren, das ist dann halt ein Randthema. Das kann man dann um 0.40 Uhr im 5. Kanal mal kurz besprechen, aber auf den großen Bühnen wird was anderes gemacht. Da muss man, glaube ich, auch Friedrich Merz zugutehalten, dass diese Ablenkung geht. Also früher hat man doch gesagt, bei Machterhalt hilft irgendwie außenpolitische Krisen, die das Land zusammenhalten, und ich würde sagen, hier muss man das auch sehen als ein Machterhalt durch die Diskursverengung, die sich gegen irgendwelche Minderheiten richtet.
Aber das ist ein bisschen, was ich meine mit Beschäftigungstherapie.
Ja, natürlich.
Also wir sind alle so beschäftigt mit dieser Diskussion. Ich hatte auch eine Situation, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber in der mir das auch passiert ist, da habe ich mit Christian Lindner gesprochen im Bundestag und es war ein wahnsinnig kindisches Gespräch. Wir haben so, nein, doch, ne? Cool. Wieso, ihr Kinder haben, ist super. Und es ging um diese Geschichte, die PolitikerInnen wie Christian Lindner ja sehr gerne erzählen. Die Leute haben das Gefühl, dass wer Bürgergeld bezieht, mehr hat als Leute, die für den Mindestlohn arbeiten.
So. Das liebe ich. Ich glaube, ja. Christian Lindner hat das Gefühl und projiziert aber in all seiner Bescheidenheit diese Wahrnehmung auf die Gesamtheit der Bevölkerung.
Ich glaube nicht, dass er das Gefühl hat. Ich glaube nur, dass er das Gefühl sehr gerne den Menschen geben möchte.
Ja.
Und deswegen sagt das, ne? So immer wieder sagt das. Und dann waren wir da, habe ich gesagt, es stimmt aber nicht. Es ist längst widerlegt worden. Ne? Und er hat gesagt, doch, stimmt. Ich so, nein, stimmt nicht. Doch, stimmt. Ne? Das war sehr kindisch. Und dann habe ich auch irgendwann gedacht, okay, das war zwar irgendwie witzig, aber ich habe jetzt halt auch ein paar Minuten meiner Sendezeit darauf verwendet, zu gucken, ob hier in diesem kleinen Spalt zwischen wenig und noch weniger, ob da das Problem liegt. Und das Problem liegt woanders. Und trotzdem ist es natürlich, ne, trotzdem passiert einem das.
Ich glaube, das ist eines der größten, für mich, ja, ich würde sagen, eine der größten Sorgen, die ich habe, wenn ich auf den politischen Diskurs gucke, eine Dimension, die so selten besprochen wird, wie wenig Verantwortungsübernahme im politischen stattfinden für die Struktur eines Diskurses. Also wenn sich eine gesammelte politische Schiene hinstellt und den Leuten jeden Tag sagt, euer größtes Problem ist Migration und ihr habt alle keinen Bock mehr auf Klimaschutz, und dann irgendwann die Menschen sagen, stimmt, mein größtes Problem ist Migration und ich habe gar keinen Bock mehr auf Klimaschutz. Und dann eben diese Politik, die das Monate, Jahre lang in den Wald reinbrüllt, zu mir kommt und sagt, ja sorry, jetzt kommt es irgendwie auch aus dem Wald wieder raus, da kann ich nichts machen. Da muss ich mich fragen, können wir eine Sekunde reflektieren, welche Verantwortung mit einer Reichweite, mit einer Diskurshoheit einherkommt. Und wie wir natürlich auch färben und prägen das, was wir sagen und das, was wir reinrufen in irgendwelche Bierzelte und irgendwelche Parteiversammlungen, was in der Wahrnehmung letztendlich dann zu großen Problemen wird. Denn das, was wir ja gerade sehen, ist, dass die Realität, die Menschen begegnen und die gefühlte Wahrnehmung eines Diskurses immer weiter auseinanderklaffen. Die Probleme, die real existieren und die Probleme, die besprochen werden und somit irgendwie stilisiert werden als Hauptursache von allem Übel, das hat ja kaum noch etwas miteinander zu tun. Und ich denke dann manchmal, wenn ich genau diese Rhetorik höre, ja, die Menschen wollen das ja und die Menschen machen das ja, können wir kurz darüber reden, dass du den Menschen seit 3 Jahren sagst, dass sie das so wollen und machen sollen.
Ja.
Um alles in der Welt. Und beim Klima, glaube ich, fällt es halt, also beim Klima ist es sozusagen offensichtlich, wie viele Leute, die selbst in der Politik sind, die selbst alle Möglichkeiten haben, alle Reichweiten haben, alle Plattformen haben, in der Politik zu mir kommen und sagen, ja sorry, irgendwie die Leute wollen halt nicht so richtig Klimaschutz. Und ich denke, Bro, das ist original dein Problem. Du musst dich verfassungsgemäß an Klimaziele halten. Es wäre dein Scheißjob, Leute dafür zusammenzubringen, Mehrheiten zu gewinnen, Leute zu begeistern, gute Konzepte in die Welt zu tragen, damit du deine Klimaziele einhalten kannst. Aber dann so entschuldigend mit hängenden Schultern zur Klimabewegung zu kommen und zu sagen, ach Mensch, ist ja nicht so leicht für euch. So verlogen und unehrlich und seltenst wird das irgendwo benannt, dass wir genau das seit Jahren überall erleben.
Ja, und genau das selber Tag, an dem ich mit Christian Lindner gesprochen habe, habe ich auch mit anderen Abgeordneten gesprochen, auch von den Grünen. Und es war kurz vor der Bundestagswahl. Und die Grundfrage war irgendwie so, was sind die Themen dieser Wahl?
Mhm.
Ne, worum geht's? Was ist wichtig? Und es haben alle, ich übertreibe, fast alle, zwischendurch kamen natürlich andere, aber es war eigentlich auch bei ganz vielen von den Grünen immer wieder Migration. Ja, Migration ist natürlich wirklich ein wichtiges Thema. Niemand sagt ja, dass Migration kein wichtiges Thema ist, aber es ist nicht das Thema, das diese Bundestagswahl hätte entscheiden sollen. Faktisch ist einfach nicht so. Es ist wirklich nicht so. Kein politisches Problem wäre gelöst, wenn man die Migration ganz stark eindämmen würde. Kein politisches Problem. Kein Wohnungsnot, kein Nichts, soziale Ungleichheit, nichts davon wäre gelöst. Es wäre sicherlich an einigen Stellen gemildert und an anderen Stellen würden andere Probleme entstehen, abgesehen von der moralischen Komponente. Aber kein Problem wäre gelöst. Das heißt, man könnte ja die Probleme angehen, ist aber schwieriger. So. Und da habe ich nämlich auch gedacht, es ist so ein, natürlich musst du als Abgeordnete darüber nachdenken, was die Menschen wollen. Ne? Also das ist ja, natürlich bist du der Bevölkerung verpflichtet, aber du bist auch Abgeordnet. Mhm. Du bist nicht einfach, du musst nicht jede Sekunde gucken, wie es jetzt gerade der Stimmungstrend, sondern du musst halt manchmal auch genau den Leuten sagen, ich glaube, euer Problem ist oder eure Probleme liegen vor allem eigentlich gerade da und ich löse das für euch. Ja. So.
Und das ist natürlich schwierig aus zweierlei Gründen. Das eine ist, dass ja der letzte Wahlkampf oder ohnehin Politik sich gerade wahnsinnig viel um das sogenannte Verstehen der Leute dreht. Also wer versteht die Menschen besser, wer weiß, wo die Menschen stehen. Und der Moment, in dem ich mich hinstelle und sage, Leute, ich glaube, Migration ist gar nicht unser größtes Problem, wird mir jemand anders vorwerfen, ja, und du hörst all den Leuten nicht zu, weil die wollen das doch. Also da muss man mit einem großen Selbstbewusstsein stehen. Und man muss in diesem Fall sagen, gab es in der Bundestagswahl ja einfach auch wahnsinnig, ich würde sagen, kampagnenhafte Züge in Sachen Migration. Und da steht man im Wind. Und ich glaube, eine Partei, die sich ja relativ konsequent diesen Diskurs verweigert hat, war die Linke.
Ja.
Und die hat dadurch profitiert, dass sie gesagt haben, Leute, ne, wir können gerne über Migration sprechen, gerne würden wir wissen, woher 400.000 Leute pro Jahr kommen sollen, die wir übrigens brauchen für die Wirtschaft. Und übrigens haben wir ein Problem mit Mieten und Wohnen und wir würden gerne das besprechen.
Ja.
Und das heißt, da glaube ich, ja, muss man hoffen, dass auch diverse Grünen vielleicht davon lernen können.
Ja, aber sie hätten längst, also ich will da gar nicht so gnädig sein. Ich finde, sie sollen es nicht jetzt lernen. Sie hätten es längst lernen sollen.
Also
sie hätten es wirklich, also vielleicht dann noch mit einem etwas größeren Fokus auf Klimaschutz als bei den Linken, ja, von mir aus. Um aber Gottes ansonsten, Willen. Stellt euch doch hin und sagt, Leute, Migration ist nicht das größte Problem dieses Landes. Ja. Es ist nicht das größte Problem der Menschen. Ja, ja. So, das habe ich, ich finde das unverzeihlich, ehrlich gesagt, ja, dass das nicht passiert ist. Können wir mal ganz kurz über, du bist bei den Grünen noch,
richtig? Ich bin ein Mitglied, genau. Und also ich habe da jetzt keine formalen Funktionen oder sowas. Ja. Aber ich bin da beigetreten, wie ja, glaube ich, super viele 2016, der Brexit und Trump.
Ja.
Und ich dachte, um Gottes Willen, unsere Demokratie zerfällt. Was kann ich machen? Bei einer Partei beitreten.
Ja.
Genau.
Weil wir haben mal redaktionell hier im Podcast darüber gesprochen, ob wir Menschen aus der Politik einladen oder nicht. Und haben uns am Ende dagegen entschieden.
Ja, spannend.
Ein bisschen, ja, weil, also es ist schon interessant, aber man spricht anders mit Leuten, wirklich aus der Politik. Leider gibt es viele, die dann so ihr Parteiprogramm runterrattern und so. Vor allen Dingen musst du aber natürlich dann auch schauen, du musst dann ja auch, ne, wem gibt man eine wie große Plattform, es muss ausgewogen sein und so. Wir haben uns am Ende jedenfalls entschieden, dass die Grundhaltung in diesem Podcast eher so ist, dass ich jetzt nicht mich mit PolitikerInnen hier hinsetze.
Ja, find ich aber korrekt. Ich finde, man sieht gerade in so einem Podcast-Umfeld, auch in Deutschland, so eine Tendenz in so gefühlige Erzähl aus deiner Kindheit-Formate.
Ja.
Super unkritisch, total problematische Politiker, aber auch andere, was auch immer, Unternehmer einzuladen, die sowas machen. Ich glaube, man müsste das so Vibe-Washing nennen. Also einfach eine wahnsinnig schöne Atmosphäre schaffen. Und Leute hören sich das an und gehen im Zweifel raus und denken, Mensch, der ist ja irgendwie gar nicht so, das ist ja eigentlich ein korrekter Typ, ne? Der hat ja auch irgendwie ein totales Problem mit seiner Mutter gehabt, das war bestimmt schwer. Und währenddessen ist genau diese Person im Zweifel total verantwortlich für richtig problematische Vorgänge in diesem Land und hat dann aber einfach so nebenbei so ein bisschen, ne, die Sendezeit für sich gut füllen können, ohne dass jemand sagt, könnten wir noch mal kurz darüber reden, wo du eigentlich da und da und da das gemacht hast.
Genau. Und deswegen habe ich bei dir gedacht, du bist ja, also mandatstechnisch bist du ja nichts.
Ich bin da wieder auf der Friedrich-Merz-Ebene unterwegs. Ja,
merkt ihr, wie ich versuche, sie zu provozieren, damit sie irgendwann Bundeskanzlerin wird? Vielleicht klappt das, aber ich weiß nicht, ob das mit gekränkten Frauen-Egos genauso funktioniert.
Es ist ein, ich glaube, wir machen uns da langsam auf dem Weg. Ich weiß nicht, Sarah Wagenknecht wäre vielleicht jemand, die davon berichten kann. Was man, aber gleichzeitig muss man sagen, das Patriarchat ist ja auch einfach sehr da und es ist sehr am Leben. Und dass es keine gekränkten Frauen-Egos geben würde, wäre auch ein Wunder.
Ja, das stimmt.
Ja, so in dem Sinne. Ich wollte eine Sache, weil wir jetzt über diese Sozialreform gesprochen haben, ist jetzt ja der Herbst, das wird jetzt ja alles neu. Mhm. Wir glauben in der Klimabewegung, es wird vor allem ein Herbst der Klimazerstörung, weil Katharina Reiche mit Gaskraftwerken bewaffnet durch das Land ziehen möchte, um unsere Lebensgrundlagen weiter kaputt zu machen. Aber eine Sache, weil wir jetzt uns ja wieder auch beschäftigt haben mit irgendwie problematischen, finde ich, Perspektiven auf diese Bürgergeldsfrage. Und eine, finde ich, sehr ermutigende eine ermutigende Perspektive für mich ist, dass es eine totale Synergie gibt zwischen gutem Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit, weil wir faktisch wissenschaftlich wissen, ungleiche Gesellschaften und stark polarisierte Gesellschaften sind nicht so gut darin, große Herausforderungen zu bewältigen und vertrauen sich nicht so richtig gegeneinander. Klima, würde man sagen, ist eine der sehr großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und es gibt ein, ich würde sagen, inhärentes Interesse von allen Leuten, die intakte Lebensgrundlagen wollen, dass wir als Gesellschaft möglichst viel Zusammenhalt haben. Und das heißt auch, Minderheiten nicht gegeneinander ausspielen. Das heißt auch, dafür zu sorgen, dass Menschen möglichst ähnlich viel an Chancen und was auch immer Möglichkeiten haben. Weil das einfach alles, ne, je poröser unsere gesellschaftliche Grundlage, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir in Sachen Klima voll auf die Fresse fliegen, was wir ja schon in Teilen jetzt so ein bisschen sehen. Und auf der anderen Seite ist deswegen eine Investition in ein vernünftiges Sozialsystem oder in einen Diskurs, der vielleicht nicht auf Leuten rumhackt, die nichts dafür können, auch indirekt, finde ich, bestärkend oder eine gute Vorarbeit für alles Ökologische.
Das ist jetzt ein Problem, weil du das auf Fakten basiert hast. Das schneiden wir raus.
Schade.
Ich glaube aber, das ist ein ganz guter Moment, um zu meiner fast schon Lieblingsrubrik zu kommen, nämlich zu der hier.
Neues vom Weltuntergang.
Das ist die total deprimierende und du wirst gleich sagen, dass das ganz, ganz falsch ist, aber ich finde es auch ein bisschen witzig. Klimarubrik.
Cool.
Und wir hören dazu einen Experten. Es ist Alois Rainer, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft.
Mir ist der Klimaschutz ein wichtiges Ziel. Und der Klimaschutz ist der gesamten Bundesregierung ein wichtiges Ziel. Das hat mit dem Fleischkonsum meines Erachtens nichts zu tun.
Der hat gut angefangen und dann stark abgenommen, ne?
Nee, ich fand das Ende toll. Aber weißt du, immerhin redet er über das Klima. Ich finde das so krass, wie gefühlt einfach niemand mehr darüber redet. Es ist so krass.
Es ist einfach, Klimaschutz ist krass,
so out gerade gefühlt wieder. Also nicht in meinem Herzen, in deinem schon mal gar nicht, aber weißt du?
Naja, und weiß man, das ist ja auch irgendwie das Schönste, ne? Bei den sogenannten Leuten ja auch nicht. Wir haben alle viele Sorgen und wir haben viel mehr Sorgen natürlich, aber die Umfragen sind ja auch da total stabil. Forscher jetzt aus Bonn nochmal nachgefragt. Global gesehen wollen 89% der Menschen, dass ihre Regierung mehr machen. Und zwar, also weltweit. Da wurden irgendwie über 100 Länder befragt. Ganz krass. Und das ist weiter da. Und wenn man Leute befragt, ey, ist das für dich in deinem Alltag ein Thema, sagen die meisten mittlerweile, ja klar, das war im Sommer mir zu heiß. Und ich sehe doch, dass mein Rasen hier überhaupt nicht mehr wird. Und so weiter und so fort. Und was soll das jetzt hier noch alles werden? Aber dass politisch, würde ich sagen, diese Nonchalance eingezogen ist. Also wir müssen uns gar nicht mehr Mühe geben, faktisch zu sprechen. Und dass man ja auch gar nicht mehr so tut, als sei das jetzt irgendwie ein reales Problem. Also Deutschland und Frankreich überlegen ja zum Beispiel gerade die Klimaziele für 2040 auf EU-Ebene abzuschaffen. Because we can. Ich dachte, das ist interessant. Früher hätte man das wenigstens gegreenwashed und gesagt, ja, wir machen dafür ein neues Superziel. Nö, wollen die gar nicht mehr. Und bei Alice Reiner muss man ja wirklich sagen, also der Kollege, der sich hinschaut und sagt, Fleischkonsum hätte nichts mit Klima zu tun, also das ist einfach Leugnung. Das ist eine Leugnung von wissenschaftlichen Fakten.
Nee, das ist ja seiner Meinung nach. Das ist ja nach seinem Empfinden. Und das ist jetzt, das ist so die Söderisierung der Politik.
Ist das jetzt Gaslighting von mir, dass ich das Bauchgefühl von Alois Rainer kleinrede?
Ja. Ich finde, das ist auch mal...
Ja, also früher hatte man gesagt, auch der Fleischkonsum muss klimafreundlich werden. Deswegen machen wir nur noch grüne Schnitzel. Und dann hätte man sich eine kleine Umweltplakette überlegt, die man draufgeklebt hätte. Das hätte faktisch gar nichts verändert, aber wir hätten ein besseres Gefühl gehabt. Aber selbst über diese Phase ist man ja scheinbar hinweg. Und dass man sagt, nee Leute, also da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang. Alles klar, Luis, dann geh nochmal zurück zur Wünschelrute und befrag die nochmal.
Was macht man denn dagegen?
Witze? ich glaube, man muss sich offensiv und auf allen Ebenen darüber lustig machen. Und ich glaube auch, dass diesen peinlichen Charakter daran benennen, dass es einfach, es ist beschämend und es ist peinlich, es sind erwachsene Männer im Anzug, die können jede Kompetenz der Welt morgen in ihr Ministerium reinbestellen und dann stellen die sich hin und leugnen einige der bestbelegtesten Fakten, als wären wir hier eigentlich an so einer Stammtischveranstaltung beim 7. Bier angekommen. Das ist erniedrigend in dieser Position und auch für das Amt. Und ich glaube, also ne, die muss man faktisch gegenhalten. Aber ich glaube, wir müssen auch darüber sprechen, wie erbärmlich das irgendwo ist. Und dann stellt man natürlich fest, das sagt zumindest Bruno Latour, der französische Soziologe, der sagt, die Klimakrise ist einfach so omnipräsent und wenn du Politik machst, die in weiten Teilen darauf ausgelegt ist, das Klima weiter kaputt zu machen, dann wird deine gesamte Politik unweigerlich immer auch zu einer Art Klimaleugnungspolitik, weil du musst die gesamte Zeit, den gesamten Tag Teile der Wirklichkeit leugnen und verklären, damit deine Programmatik noch irgendwo eine Legitimation haben kann. Du würdest ununterbrochen ja wirklich auf die Schnauze fliegen, würdest du anerkennen, dass hier um uns herum schon ökologisch alles destabilisiert wäre und das einzig Sinnige zu tun wäre, das anzuerkennen und effektive Lösungen zu finden. Und wenn du das aber nicht willst, wie das unsere aktuelle Regierung anscheinend vorhat, dann musst du dich immer tiefer ins Postfaktische reingraben. Und dann reicht irgendwann das Greenwashing nicht mehr, da muss irgendwie dann auch die Wissenschaft herhalten und darf nicht mehr so richtig stattfinden. Und dann baust du dir letztendlich vor dem Kanzleramt das Zirkuszelt auf.
Ich finde, du hast gerade gesagt, so man muss sich lustig machen und herausstellen, wie lächerlich das ist. Da gehe ich voll mit.
Klar, wir müssen auch wütend sein, bla 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 und so.
Ja, nee, das will ich gar nicht sagen. Ich will nur sagen, zusätzlich ist es ja auch einfach so wahnsinnig respektlos. Es ist so respektlos den Leuten gegenüber, von denen er denkt, dass sie ihm glauben. Also er hält ja die Leute für blöd.
Das ist ja der Grund, aus dem er verkauft die Leute für dumm. Also es ist noch anders. Er trägt ja auch zur Verdummung dann bei. Und er, also du hast recht, das ist eine Respektlosigkeit dem eigenen Publikum gegenüber, zu sagen, ich erzähle euch hier irgendeine, sorry, gequirlte Scheiße. Und also, glaube, ich komme damit durch, weil ich euch für so...
Er hält die Leute für blöd. Ja. Sonst würde er das nicht machen. Er denkt ja, er sagt das ja nicht, weil das in seinem Herzen wohnt. Mhm. Er sagt das ja, weil er ein Ziel erreichen will. Und das ist genau, was die AfD ja auch ständig macht. Ne? Also niemand hält ja AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler für dümmer als die AfD.
Ja.
So. Also ich würde sogar sagen, weil Leute fühlen sich durch mich gerne mal, durch dich sehr wahrscheinlich ja auch, gerne mal beleidigt, wenn sie sagen, oh, du hast was gegen die AfD gesagt und oh, wir sind aber gar nicht doof und wie guckst du auf uns herab? Nee, ich nehme euch ernst, Leute. Ich nehme euch ernst. Das
ist interessant, ja.
Die AfD, die nimmt euch nicht ernst. Die AfD hält euch für Vollidioten.
Das war in meinen Augen die größte verpasste Chance von der ganzen Olaf-Scholz-Kampagne. Ich glaube, sehr, sehr viele Fragen, ob es Ökologie ist, ob es soziale Gerechtigkeit ist, auch übrigens Fragen von so Gendern, um hier noch so ein Triggerwort reinzuschmeißen, unsere kleine Wurstdebatte. Ja. Viele Fragen ließen sich auflösen, glaube ich, würde man es um Respekt drehen. Würde man sagen, es ist einfach respektvoll, den eigenen Wählerinnen und Wählern gegenüber bei der Wahrheit zu bleiben. Ist es respektvoll, einem erkämpften und errungenen Sozialstaat gegenüber dafür zu sorgen, dass er weiter stabil sein kann, jenseits der eigenen programmatischen Kleinstkonflikte. Es ist einfach respektvoll, Menschen gegenüber sie so anzusprechen, wie sie gerne angesprochen werden wollten. Hör auf rumzuheulen, wenn dir das zu viel ist, dann glaube ich, hast du andere Probleme.
Ja. Wir haben zum Abschluss noch was Schönes. Und zwar das hier.
Eine letzte Frage.
Von der Rubrik behaupte ich immer, es sei meine Lieblingsrubrik. Dann ist es meine zweite Lieblingsrubrik. Die Idee ist, dass ich dir eine Frage stelle und dass du mir eine Frage stellst.
Cool.
Nacheinander, weil es voll blöd sonst. Und die muss gar nicht politisch sein. Sie darf aber politisch sein, aber sie kann, wie auch immer. Die Frage ist, wer anfängt. Willst du anfangen oder soll ich?
Du.
Okay. Wenn es keinen Kampf gäbe, also wenn die Welt okay wäre, und es gäbe einfach nichts, also nicht in dem Sinne nichts, worum es sich zu kämpfen lohnt, das ist alles ganz schrecklich und bringt eh nichts, sondern es wäre eigentlich alles ganz in Ordnung. Was würdest du dann tun?
Ein Pfannkuchencafé eröffnen.
Ja?
Ja.
Bist du gut darin?
Also ein Café eröffnen weiß ich nicht, aber das würde ich, glaube ich, mit Freunden machen, die da drin gut sind. Ich koche sehr gerne Kaffee, deswegen würde ich sagen, und ich glaube, ich könnte das lernen. Ich habe auch Freunde, die sind großartige Kaffee-Nerds und beschäftigen sich mit kleinen Grammanzahlen und Röstungsaromen und so. Und ich backe wahnsinnig gerne Pfannkuchen und habe letztens durch Zufall, weil ich in einem Essens-Podcast war, ich war bei Toast Hawaii zu Gast, habe ich festgestellt in diesem Podcast mit mittlerweile 29 Jahren, dass ich ein Foodie bin. Und das war mir überhaupt nicht klar. Ich wurde in diesem Podcast das erste Mal in meinem Leben ernsthaft und aufrichtig gefragt, wie ich denn morgens mein Porridge zubereite. Und dann habe ich nur erklärt, dass man das natürlich ganz, ganz bisschen Wasser, Salz, Honig schon im Anfang reinmacht, dann das die Haferflocken rein, aber direkt wieder runter. Bisschen einweichen lassen mit der Milch, dann Messerspitze Zimt, nochmal eine Messerspitze Salz rein und dann schnell einen Apfelkompott obendrauf, bisschen Joghurt und ein paar Beeren und dann, glaube ich, ein kleiner Kaffee dazu und dann sind wir fertig. Und dann habe ich festgestellt, dass ich da anscheinend mehr drüber nachdenke als über andere Sachen und ich ein Foodie bin und dem würde ich dann, glaube ich, mehr Raum eingeben.
Das ist schön, dass dir das endlich aufgefallen, also wie du es beschreibst.
Ich dachte, das machen alle so. und das ist die Logistik, die man beim Aufstehen ohnehin im Kopf hat.
Ja. Aber ich mache sowas mit Chiasamen und Leinsamen und so schon am Vortag einweichen.
Ja, preppst du richtig.
Ja, musst du, weil sonst die ziehen so viel Wasser. Das ist total doof, musst du voll viel trinken.
Nee, da musst du richtig. Und was kommt dann noch oben rein?
Ich weiß nicht, wie man diesen, spricht man den Skirr aus?
Oh ja, das, da möchte ich keine Verantwortung für übernehmen, aber ich weiß, was du meinst.
Genau. Und Brombeeren.
Ey.
Sehr gut für stabilen Blutzucker. Alles.
Stark, aber ist auch sauer, ne, die Brombeeren. Fehlt dir da nicht irgendeine Süße drin?
Ich esse ja keinen zugesetzten Zucker, das heißt, für mich ist das süß.
Ach, interessant.
Ja, ich habe so ein Migräneproblem dann. So, wir sind jetzt langsam an dem Teil, an dem du bist erst 29, du bist noch zu jung dafür, aber wir reden jetzt über unsere Gebrechen.
Ja, aber das ist doch interessant. Ja. Die Sache mit dem Blutzucker am Morgen hat sich auch neulich, es ist ja, glaube ich, ist das jetzt ein Trend oder ist das jetzt, hat sich das jetzt etabliert, dass wir uns mit unserem Blutzuckerspiegel beschäftigen?
Ach so, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das eine Rolle bei meiner Migräne spielt und das ist viel besser, seit ich keinen
Zucker mehr esse. Das habe ich schon von vielen gehört, dass das hilft. Ja. Und wie backst du dann Kuchen oder backst du keine Kuchen?
Also ich backe Kuchen, aber ich esse die dann nicht. Ich backe nur für andere Leute Kuchen.
Okay, genau. Aber das ist aber so ein, zum Beispiel so ein Pfannkuchen mit ein bisschen Apfelkompott und Zimt obendrauf.
Das also ungesüßtes Apfelmus ist nicht gut, aber kann man vielleicht mal machen.
Das könntest du dann in meinem Café kriegen auf jeden Fall.
Das ist gut. Machst du die dick oder dünn? Das ist ja die dünn, große. Erstmal nennst du sie, du nennst die Pfannkuchen. Dankeschön. Ja, genau. Ich komme aus Aachen und ich habe aber dieses Eierkuchen aus Berlin übernehmen müssen, wurde ich gezwungen. Uff. Ja, und jetzt ist es so drin, aber schön mal wieder Pfannkuchen zu hören.
Nee, ich verstehe, dass es da ein Interesse gibt, die dicker zu machen. Ich mag sie sehr gerne, wenn ich viele essen kann. Dafür müssen die aber natürlich dünn sein, sonst werde ich sofort satt. Und dann ist für mich aber wirklich auch essentiell, was da drauf kommt. Da müssen verschiedene Komponenten drauf sein. Ich finde auch salzige Pfannkuchen extrem lecker. Und du merkst, ich habe mich einfach in meinem Leben schon sehr viel mit Pfannkuchen beschäftigt. Und deswegen würde ich dem mehr Raum geben, müsste ich mich nicht ums Klima kümmern, ununterbrochen. Und jetzt findest du mich auch ab und zu am Pfannkuchen kochen, aber währenddessen bin ich wahrscheinlich in einem Call und latent gestresst.
Machst du vegane? Ich habe noch nie
sehr vegan. Gerne.
Ja?
Und da gibt es auch mittlerweile wirklich gute Methoden. Da ist ja auch wirklich ein großes Geheimnis, ein bisschen Sprudelwasser reinzutun. Es gibt der ganzen Sache so eine Fluffigkeit. Man muss nicht Eier reintun. Man kann da Apfelmus reintun in den Teig direkt. Man kann aber auch mit irgendwie ein bisschen gequillten Leinsamen arbeiten. Das geht gut. Backpulver hilft natürlich dann auch. Ein kleiner halber Teelöffel rein. Was auch natürlich für unsere Proteinversorgung, das ist jetzt ja auch unser großes Thema, dass wir uns alle jeden Tag mit Proteinen beschäftigen müssen. Da kann man natürlich auch sehr, sehr gut Linsen eingeweicht, püriert machen und dann noch irgendwie ein bisschen Sojajoghurt oder sowas rein und dann zack in die Pfanne. Schmeckt dann einfach speziell, aber come on, solange wir dann unsere Grammzahlen richtig haben, machen wir das ja auch.
Genau. Wir werden hier zu einem Foodie-Podcast.
Genau, das jetzt ist meine Frage. So, was ist lustig ist, weil, soll ich jetzt meine Frage
stellen? Auf jeden Fall.
Ja, genau. Weil ich hatte intuitiv, also die erste Frage, die ich im Kopf hatte, war, welchen Kuchen würdest du am liebsten backen, wenn du deinen eigenen Geburtstagskuchen backst? Und dann meintest du, es kann aber auch politisch sein, es muss nicht. Dann habe ich mich gefragt, ob du eine Person in Deutschland hast, von der du denkst, könnte die jetzt in die Politik kommen, dann wäre es ein bisschen besser. Also das Kabinett hat eine offene Stelle, um so Grundsatzprobleme zu lösen und du könntest dir aussuchen, wer ist diese Person, die in dieses Kabinett rein soll, der diese Stelle ausfüllt.
Weißt du, das Problem ist, und ich glaube, auch darüber habe ich schon mal gesprochen, aber das Problem ist ja, dass ich den guten Leuten das nicht wünsche.
Aber es wäre eine gute Laune Arbeitsplatzgarantie. Also das wäre, du würdest, das wären Leute, die würden auch von mir Pfannkuchen gebacken bekommen, im Ministerium drin.
Oh, schwierig. Weil das Lustige ist, also mir sagen ja auch manchmal Leute, geh in die Politik. Und ich denke, ich möchte aber gar nicht unglücklich werden. Ne? Und trotzdem fallen mir auf Anhieb relativ viele Leute so aus Kabarett-Satire ein.
Ah ja?
Ne? Weil die so politisch...
So Zelensky-Style, so ein bisschen wie Zelensky, der ist doch auch irgendwie aus einem...
War der nicht Schauspieler? War der,
ja, aber der hatte viel Comedy, glaube ich. Also auf jeden Fall habe ich seine Serie mir mal angeguckt und die er davor gedreht hatte.
Ja.
Die ja lustigerweise die auch ein bisschen erzählt hat, wie er dann als Charakter außerdem zum Präsidenten gewählt wird. Und es war sehr, sehr lustig.
Ja. Ich glaube, in meinem Kopf ist das gerade passiert, weil ich diese Leute natürlich als politisch informiert wahrnehme. Mhm. So, und das ist ja, was andere Menschen auch immer machen, obwohl das was fundamental anderes ist, was wir tun. Wir kommentieren ja von außen. Das ist eigentlich der Luxus pur, ne? Mhm. Du musst ja gar keine Lösungen finden. Du kannst dich einfach hinstellen und sagen, du hast Scheiße da, Friedrich. So, ne? Das ist eigentlich ein sehr luxuriöser Beruf. Aber jetzt so, jemand soll in die Politik gehen. Ja, mir fällt jemand ein. Mir fällt jemand ein. Aber nur, wenn ich sie dadurch nicht unglücklich machen würde.
Nee, es gibt, wie gesagt, eine gute Laune, aber es passt gar nicht.
Okay, okay. Also, eine Frau, ich habe, jetzt muss ich meine Sendung mal erwähnen, aber da habe ich eine Folge über den Bildungsnotstand gemacht. Und ich bin so alle Bildungsstufen einmal durchlaufen. Da war eine Kita-Leiterin in Kreuzberg. Und die hat gesagt, Leute, es ist, also ich paraphrasiere jetzt, ne, aber es ist totaler Quatsch. Wir, auch wenn Kinder irgendwie aus anderen Ländern kommen, auch wenn die Sprache nicht sprechen, auch das sind alles, da ist so viel Potenzial, wir sollten keine Vorurteile denen gegenüber haben. Und wir haben hier, ich glaube, die hatten 19 Nationen unter einem Dach, ne? Und sie hat gesagt, wir kommen klar. Auch wenn sich Leute auf dem Hausflur treffen, deren Herkunftsländer gerade in Kriegshandlungen verwickelt sind, wir kriegen das hin. Die Weltpolitik sollte sich vielleicht mal ein bisschen was von uns abgucken. Und dieser Frau habe ich das geglaubt. Und dann habe ich gedacht, jetzt gerade, wenn du so fragst, aber dann wäre sie nicht mehr da, dann würde sie da fehlen vermutlich. Das ist natürlich das andere Problem.
Das ist aber sehr
ich würde sie da also gar nicht wegnehmen wollen, okay, weißt du?
Man könnte sie vielleicht sozusagen ausleihen, sozusagen so eine kleine
man könnte sie Arbeitsplatzwechsel
für ein Jahr oder sowas machen, um mal zu gucken, wie es ist. Aber es ist so spannend, weil ich, während du geantwortet hast, darüber nachgedacht habe, wer würde mir ad hoc einfallen? Und ich habe intuitiv an eine Frau offensichtlich gedacht, die eine Schule leitet, eine schwierige 6b als Klassenlehrerin oder einen Kindergarten betreut.
Ja.
Ich glaube, du bringst unweigerlich, wir bräuchten jetzt Menschen, die uns das bestätigen, aber du bringst ja wirklich Skills mit, Leute zusammenzuhalten, wo wir leider vielleicht feststellen müssen, es gäbe dann eventuell Ähnlichkeiten in der emotionalen Gemengelage, wie wir das auch mal in so einem Bundeskabinett erleben.
Ja, auf jeden Fall. Wer eine Kita leiten kann, kann auch mit der CDU umgehen. Ich glaube,
gut, dass wir das geklärt haben.
Ich glaube, wir haben alles geklärt sogar eigentlich. Was für ein Abschluss für diese Folge. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr die Folge mochtet, dann dürft ihr wie immer eine E-Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr die Folge nicht mochtet, dann dürft ihr wie immer keine E-Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft den Podcast abonnieren. Abonniert Bosettis Woche. Dann müsst ihr nicht mehr dran denken, das ist unser Service für euch. Dann kriegt ihr die Folge ganz von selber mit. Es geht in 2 Wochen weiter am 26. September. Diese Folge, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, aber diese Folge veröffentlichen wir schon am Donnerstag ausnahmsweise, weil wir am Dienstag, für uns ist noch Dienstag, aufzeichnen. Und danach geht es aber ganz regulär am Freitag wieder. Und nächstes Mal zu Gast ist Jagoda Marinic. Das wird sehr cool bestimmt. Wenn ihr so lange nicht warten könnt, dann dürft ihr natürlich auch sehr gerne in andere Podcasts in der ARD Audiothek reinhören, zum Beispiel in Too Many Tabs. Darin klicken sich Caroline Worps und Miguel Rubitzky, beide AutorInnen von Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal, durchs Internet und haben, daher der Titel, immer zu viele Tabs offen. Diese besprechen und schließen sie gemeinsam und ihr könnt ihnen dabei zuhören. Too Many Tabs gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und damit ist das Ende der Folge. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, alle 2 Wochen neu.